Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 51.
Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
Ja, was ja in der 50. Episode schon so ein wenig anklingen lassen, als wir über alle drei Grand Tours gesprochen haben, dass wir auch noch einmal über die Tour de France 2021 reden müssen. Die Tourpräsentation des nächsten Jahres, die hätte ja eigentlich schon passend zu unserer 50. Ausgabe stattgefunden, aber wie das halt nun mal so ist in unseren Zeiten, die Corona-Krise, dann der Lockdown in Frankreich, dann wurde eben auch diese Tourpräsentation verschoben, abgesagt. So wie wir sie eigentlich kennen, nachgeholt wenige Tage später in einem Format, das eigentlich eher unüblich ist, mit einem Tourdirektor Christian Prudhomme, der da saß wie Nachrichtensprecher und das Ding präsentiert hat. Jetzt muss ich aber sagen, aber Carsten, was schon sehr, sehr geil war und das kann die ASO und das können die französischen Kollegen, dieser Rückblick, diese 12 Minuten auf die Tour dieses Jahres mit Musik und Kommentaren aus allen Herren Ländern, das war schon sehr geil.
Das war super geil. Nee. Boah, wenn ich jedes Jahr eigentlich das Gleiche, ich krieg dann schon fast eine Gänsehaut, wenn du diese ganzen Rückblicke siehst, wie der dort gestürzt ist und da haben sie gesprintet und da ging es hoch und runter und links und rechts und Zuschauer. Das finde ich schon wirklich, darf man sagen, oberaffengeil?
Ja, hier darf man das sagen, ja, ja.
Okay. Nee, fand ich schön. Und wenn wir vielleicht über diese normale Präsentation reden, sollen wir auch mal sagen, wie das sonst so funktioniert im Rahmen der Tour de France Präsentation im Palais de Congrès, wenn das dort so, das Ganze ist das so ein, was sind es, 1,5-2 Kilometer vom Triumphbogen entfernt, eigentlich gar nicht so weit, wo die Tour de France eben jedes Jahr zu Ende geht. Da gibt es so eine große Kongresshalle und da werden dann alle sportlichen Leiter eingeladen und Bürgermeister und Rennfahrer und alles, was dazugehört und die sitzen dann dort in diesem großen Ding, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen und da wird dann die Tour de France vorgestellt, da kommt dann in der Regel noch ein paar Rennfahrer zu Wort, die dürfen was zur Strecke sagen, zur Strecke 2021 in diesem Fall, aber das ist eben ausgefallen, weil diese Tour de France-Präsentation im ganz, ganz kleinen Rahmen war, Corona-konform könnte man schon fast sagen. Und wenn wir bei Corona sind, Marc, jetzt hoffen wir wirklich, dass die Tour de France dann im nächsten Jahr im Juni auch wirklich gestartet werden kann. Das heißt, es ist ja die 108. Tour de France, die dann beginnen soll am 26. Juni 2021.
Ja, 26. Juni bis 18. Juli. Man musste ein bisschen umbauen, auch an diesem Kalender. Also zumindest mal hat man die Hoffnung, dass das an diesen Tagen so durchgeführt werden kann. Denn andere große Ereignisse sind hier ebenfalls verschoben worden. Diese international in ganz Europa ausgetragene Fußball-Europameisterschaft. Dazu die Olympischen Sommerspiele. Und all das knuddelt sich dann im Hochsommer kommenden Jahres. Und das ist auch einer der Gründe, warum man im nächsten Jahr eben nicht in Kopenhagen an den Start geht, denn da hatte man so ein bisschen Befürchtung gehabt, dass man eben mit einigen dieser Fußballspiele der EM in Kopenhagen aneinander stößt und man war wenig flexibel, was jetzt den Beginn der Olympischen Spiele anbelangt, weil ja auch in der ersten Olympiawoche dann gleich die Entscheidungen auf der Straße sind. Deswegen musste man das ein bisschen umbauen. Dann ist man eben in die Bretagne gegangen, hat gesagt, gut, dann fangen wir halt in Brest an. Jetzt hau ich mal ein bisschen auf die Kacke, Carsten.
Ich wollte dich noch was fragen, was ist mit Eurovision Song Contest nächstes Jahr? Wurde der auch verschoben?
Ich habe jetzt erstmal nichts gehört, ne?
Okay, ich dachte, du wüsstest das, wenn wir schon bei tollen Veranstaltungen sind.
Das kann durchaus sein. Normalerweise würde ja jetzt der Giro wieder im Mai stattfinden.
Ja.
Wo er hingehört. Und genau. Da wäre dann eben auch wieder parallel der Eurovision Song Contest, wie das ja in jedem Jahr so ist. Also ich habe jetzt erstmal nichts Gegenteiliges gehört.
Okay, dann.
Aber ich wollte gerade ein bisschen angegeben haben.
Halten.
Wir gehören ja zum elitären Kreis. Wir wissen ja schon immer ein bisschen früher Bescheid als diese Teampräsentation, damit wir uns entsprechend auch auf die Sendung vorbereiten dürfen. Dann natürlich mit so einer sogenannten Deadline. Also wir dürfen es da nicht rausbrusten, bevor es Christian Prudhomme getan hat. Und dann habe ich so auf diese Karte geguckt, bevor Christian Prudhomme das vorgestellt, und habe gedacht, aha, okay. Ja, wenn sie meinen, hat mich jetzt mit dem ersten Blick erstmal überhaupt nicht vom Sockel gestoßen, oder?
Ja, ist ein Radrennen, ne? Ist ein Radrennen, das in der Bretagne gestartet wird. Dann geht es ja rüber in Richtung, wo fahren wir denn hin? Zentralfrankreich, rüber in die Alpen, dann Pyrenäen, Massiv Central vorher noch. Es ist eine nette Runde, aber es ist nicht so, da gebe ich dir vollkommen recht, dass man das jetzt wirklich vom Sockel hauen würde.
Ja, diese ganzen roten Striche von nach da so rübergezogen. Da habe ich gedacht, oh Gott, Frankreich ist aber klein geworden. Ja, also viel, viel Mühe geben sich in diesem Jahr nicht, mal so eine große Runde zu fahren. Wenn wir uns ja mal erinnern an die ersten Tour-Austragungen, da ist man ja tatsächlich entlang der Landesgrenzen gefahren, einmal so rundherum. Das Ganze war dann natürlich kilometertechnisch ein bisschen länger. Davon hat man mit den Jahren dann ja Abstand genommen. Das erwarte ich ja auch gar nicht mehr. Aber wenn wir mal überlegen, von der Bretagne aus, schießen die dann so quer rüber in die Mitte Frankreichs, dann rüber in die Alpen, dann unten ein bisschen Süden, Pyrenäen, dann wieder zurück Richtung Norden, Paris, fertig ist die Laube. Ja, weiß ich nicht. Also so ein bisschen Nordfrankreich, also lassen wir die Bretagne mal außen vor, aber so in Richtung Calais, Roubaix, Lille, das findet alles gar nicht statt. Auch Ostfrankreich überhaupt gar nicht. All das, was da hinten in Richtung Deutschland grenzt. Also deutsche Tourzuschauer haben den nächsten Ort Oyonnax. Ne? Also das ist schon Richtung Lyon runter.
Ja, die müssen dann schon in die Alpen runterfahren, da gebe ich dir auch recht. Klar, der Norden wird komplett ausgegrenzt, also Paris ist im Endeffekt der nördlichste Punkt und dann ist Schluss mit lustig, oben gibt es ja gar nichts mehr. Aber unterm Strich muss man sagen, es kommen 3.300 Kilometer zustande, ganz genau 3.383, das ist die Zahl, die die ASO bekannt gegeben hat. Man hat eine längste Etappe mit 248 Kilometern, du hast ja gerade von der Tour de France in 1910, 20, 30 gesprochen, da sind sie drumherum gefahren, da waren solche Etappendistanzen von 250 Kilometern nahezu normal. Jetzt haben wir so im Schnitt 150 Kilometer da und dort, es gibt auch eine lange und eine kurze Etappe, das Zeitfahren Nummer 2, das wird am 17. Juli nächsten Jahr stattfinden. Da sind wir also in der Ecke, ich sag mal ganz grob, in Bordeaux da unten. Das ist 31 Kilometer lang und das erste Zeitfahren, das wird am 30. Juni während der 5. Etappe ausgetragen, das noch ein bisschen kürzer, 27 Kilometer. Das sind also die kürzesten Etappen und dann kommt eben noch der Abschnitt am 15. Juli dazu, zwischen Po und Luz-Ardidenne. Das ist eine Bergankunft, da sind wir bei 130 Kilometern und das wird dann eben die kürzeste, mit Ausnahme der Schlussetappe nach Paris, Überführungsetappe im Rahmen der nächsten Tour de France sein. Aber unterm Strich sind eben dann auch wieder 3.400 Kilometer zu strampeln innerhalb von 21 Tagen. Es läppert sich zusammen, Marc.
Ja, irgendwie schon. Soll ich heute mal den Bad Guy spielen und immer alles schlecht reden irgendwie?
Mach mal, ich habe schon gedacht, du bist irgendwie so Bad Boy drauf oder Bad Guy drauf. Mach mal weiter.
Also, fang ich mal unten an. Wenn dir nichts einfällt, och, dann fahr doch einfach mal nach Andorra. Ja, Andorra geht immer irgendwie. Wie oft war jetzt Andorra schon dabei? Könnte man sich auch mal was Neues einfallen lassen, oder?
Ja, ich habe es nicht nachgezählt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das werde ich dann irgendwann nächstes Jahr vor der Tour de France machen und auswendig weiß ich das noch nicht. Aber Andorra ist ja auch nicht gerade schön. Also ich war da jetzt schon ein paar Mal im Rahmen der Tour de France, glaube auch einmal während der Spanien-Rundfahrt oder sowas. Aber Andorra ist alles andere als schön. Aber es werden da unten, glaube ich, nette, gute Etappen gefahren. Nicht nur Andorra, auch eben gerade was die Pyrenäen betrifft. Wir haben eine Etappe, die geht eben dann in Richtung Andorra. Das ist auch das Dach der diesjährigen, der nächsten Tour de France mit dem Port d'Envalira, 2408 Meter hoch. Das ist aber auf der anderen Seite auch eher so eine Autobahn, kann man sagen. Da wird wahrscheinlich auch nicht so viel passieren, wenn sie dort über das Dach der Tour de France fahren. Das wird zudem noch nach Andorra hin die Königsetappe der kommenden Tour de France werden. Das ist eben die 15. Etappe, 11. Juli 2021, 192 Kilometer. Und dann sind wir schon wieder raus aus Andorra, beziehungsweise dort ist der zweite Ruhetag, ne, in Andorra. Der erste Ruhetag in diesem Jahr, im nächsten Jahr, der wird in Tignes stattfinden. Das ist dann, glaube ich, der 5. Juli 2021 und dann der zweite, also in Andorra. Aber viel haben die Rennfahrer da auch nicht davon. Da kannst du da rausfahren oder da hoch. Viel Möglichkeiten gibt es nicht in Andorra, um dort ordentlich mit dem Rennrad ein paar Kilometer spazieren zu fahren. Es sei denn, du willst in die Berge, dann hast du links und rechts überall diese steinlangen Dinger. Aber entspannt am Ruhetag Radfahren ist da nicht.
Bevor ich hier weiterlässt, da muss ich noch mal ganz kurz zurückspringen und dann doch noch mal was loben. Christian Prudhomme hat sich das dann schon auch mit unserem Podcast zu Herzen genommen, denn was hat er gesagt? Von den ersten 6 Etappen sind 5 Windkanten-Etappen. Da habe ich gedacht, das ist ja praktisch. Der Mann, der macht erstmal schön Werbung für uns. Das ist eine feine Sache, ja. Wird aber wirklich da oben auch so sein.
Ja, das wird so sein. Ich habe vorher mit ihm gesprochen, habe gesagt, Christian, pass auf, mach das mal so und so, nimm die Windkanten mal mit rein. Wir brauchen ein bisschen Stoff für unseren Podcast. Und das hat er dann auch wirklich so umgesetzt. Nein, Blödsinn. Es sind schwere Etappen, das muss man ganz klar sagen, auch die ersten. Da geht es hoch und runter und vor allem die erste Etappe auch schon wieder 180 Kilometer, relativ anspruchsvoll hoch und runter. Und ich freue mich persönlich auch auf die Mühe de Bretagne. Da waren wir auch schon einige Male mit der Tour de France. Ein schönes Teilstück. Es ist eine traumhaft schöne Region dort oben in Nordwestfrankreich, also wirklich klasse. Und da wird sich, glaube ich, schon einiges bieten, zumal ja auch die Bretonen sehr radsportverrückt sind. Das ist die Heimat von Bernard Hinault und noch einigen anderen. Also sie werden es da schon ordentlich krachen lassen, vorausgesetzt, wir haben Corona zu diesem Zeitpunkt überstanden, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe.
Damen dürfen da gleich 6-mal hochjuckeln, ne? Diese Mauer. Ach,
stimmt, richtig, die sind auch da. Stimmt, die Frauen fahren da auch hoch.
Ja, 6-mal ist keinmal zu wenig, würde ich sagen. Ich mache mal weiter mit Meckern. Nous sommes capitale de Tour de France. Über welche Stadt spreche ich? Gibt es auch keine andere Stadt außer Po?
Außer Po? Ach so, stimmt, hat er gesagt, ne? Ja.
Wir haben ja auch in diesem Jahr bei der Tour an irgendeinem Brückenpfeiler da mal so ein Plakat gesehen, ja. Wir sind die Hauptstadt der Tour de France, wo ich gedacht habe, naja gut, wenn man 100-mal schon da gewesen ist, dann ist es logisch.
Ja, es ist aber eigentlich ein nettes Städtchen, Po, kann man auch mal empfehlen. Von dort aus, das bietet sich an, um kleine Radtouren, Ausflüge, entweder nach Spanien zu machen zum Beispiel, ins spanische Baskenland, ins französische Baskenland, kann man auch einige wunderbare Touren mit dem Rad oder mit dem Auto unternehmen. Und dann ist man ruckzuck eigentlich auch in den Pyrenäen. Also das bietet sich an. Und dieses Städtchen Po, das wird eben dann der Startort zur 18. Etappe sein, 15. Juli. Da geht es dann nach Lys Ardiden. Wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, diese Bergankunft über den Col du Tourmalet, dann Lys Ardiden, das sind ungefähr 14 Kilometer Steigung im Schnitt bei 7,4%. Und in Lys Ardiden war man auch schon lange nicht mehr. Ich glaube, 2021 muss man dann zurückrechnen. Vor 10 Jahren war man dort dann zum letzten Mal, also ungefähr 2011. Das war, glaube ich, die Etappe mit dem Sturz von Jan Ullrich. Und Roberto Leiseke hat man, glaube ich, noch mit dabei. Weißt du, die orangefarbenen Trikots der baskischen Euskaltel-Mannschaft, die damals noch existierte. Und ja, bald auch wieder da sein wird. Also freuen wir uns auf die Zuschauer in den Pyrenäen, vor allem auch auf die baskischen Zuschauer, denn die sorgen immer für ordentlich Stimmung und das wirklich auf einem positiven, ordentlichen, sportlich fairen Level.
Wir gehen nochmal auf die andere Seite, so mehr in Richtung.
Du springst heute hin und her, aber ist gut. Mach weiter.
Wie es mir gerade einfällt, ich wollte gerade sagen, in Richtung Alpen ist ja auch nicht verkehrt, wäre ja von dort aus auch in Richtung Alpen, gehört natürlich nicht zu den Alpen, ist mir auch schon klar. Der Mont Ventoux. Der ist auch mit dabei. Ja Gott, früher hat man gesagt, oh, der Mont Ventoux, da hoch, ei, mit dem Fahrrad, ja, das wird anstrengend. Jetzt mittlerweile ist man jetzt schon so weit, dass man sagt, doch Gott, nur 2-mal da hoch, das ist, ja, was ist denn das für eine Etappe eigentlich? Ich will das jetzt nicht madig machen, aber es ist so ein Gewohnheitseffekt mittlerweile mit dabei. Es gibt ja jetzt auch schon seit zwei Jahren, glaube ich, die Mont Ventoux Challenge, die man ja extra kreiert hat, um diesen Berg jetzt mal außerhalb der großen Rundfahrten, die es sonst so gibt, dann eben auch ein eigenes Rennen zu schaffen. Da ist man dann jetzt auch dabei gewesen, 2-mal da hochzufahren, beziehungsweise einmal nicht bis ganz oben, einmal bis Charles Renard und dann wieder runter und dann von der anderen Seite hoch. Aber in diesem Jahr auch 2-mal Mont Ventoux, wo man denkt, ja Gott, man hätte es auch 3-mal da hochjagen können, ne?
Ja, ich finde auch, weißt du, die Tour de France-Organisation, die versucht ja immer etwas Besonderes zu kreieren. Das muss ja eine Geschichte sein, da muss viel Dramaturgie dahinter sein. Wir haben das vorhin angesprochen bezüglich des Films, der Rückblick auf das Jahr 2020. Das war schon genial gemacht und genauso überlegen sie, was könnte man mal Außergewöhnliches machen. Und wenn du dir mal die ganzen Medien durchwühlst, die du nach der Tour de France-Präsentation noch gesehen hast, da ging es natürlich um die Tour de France, aber viele haben vor allem über den Mont Ventoux gesprochen, den Mythos dieser Tour de France, den windigen Berg in der Provence. Aber ich finde auch, da fahren sie 2-mal drüber und die fahren auch in den Alpen oder in den Pyrenäen über 2-3 Berge. Insofern finde ich das gar nicht so dramatisch. Es ist natürlich gar keine Frage, eine schwere Etappe, aber unterm Strich kann man da auch wieder sagen, Marc, die Rennfahrer machen das Rennen. Und wenn die sagen, wir fahren jetzt die erste Passage über den Mont Ventoux in einem entsprechenden Tempo, da gehen wir noch nicht Vollgas, dann ist es eben so. Also da muss man abwarten, wie das Ganze am Ende wirklich sein wird. Der Mont Ventoux, das ist schon etwas ganz Besonderes, gar keine Frage. 7. Juli 2021, 200 Kilometer, vor allem die Abfahrt runter ins Etappenziel nach Malussen, das wird etwas Wunderbares werden. Das sind, glaube ich, 22 Kilometer, die es dort runtergeht. Also es ist schon was ganz Besonderes, das wir dort sicherlich auch erleben werden, hoffe ich.
Ja, wir wissen nur leider nicht, wer starten wird. Erst einmal wissen wir gar nicht, ob diese Daten, die wir genannt haben, überhaupt valide sind. Und dann müssen wir ja auch sehen, im nächsten Jahr, wie werden die Mannschaften dann auch, nachdem es dann noch die Fahrerwechsel gibt, ihre Teams einteilen, auch über die drei Grand Tours. Vielleicht gibt es aber auch nur zwei Grand Tours, dann wird sowieso wieder alles auf den Kopf gestellt. Also auch das bleibt mal abzuwarten, weil ansonsten hätte ich gesagt, ja, Primus Roglic, der freut sich natürlich, dass die vorletzte Etappe wieder eine Zeitfahretappe ist, ne?
Ja, der wird sich da freuen. Allerdings ist dieses Zeitfahren eben nicht so brutal schwer wie das letzte in diesem Jahr bei der Tour de France, nix, La Planche de Belfi. Dieses Zeitfahren über 31 Kilometer, die Distanz habe ich vorhin schon mal genannt, ist ein flaches Zeitfahren. Nach Saint-Emilion in Libourne wird das Zeitfahren gestartet und da gibt es eben nichts wirklich Schweres. Es ist schon eher etwas für einen Zeitfahrer wie Primoz Roglic. Also der wird da schon schauen, wenn er in einer ähnlichen Situation ist wie in diesem Jahr, dass er dann besser abschneidet und eben nicht eins auf die Mütze bekommen von Tadej Pogacar, wie an der Planche de Belfi.
Tja, die Tour, hast du noch irgendwas Relevantes dazu zu sagen, was dir so wahnsinnig auf dem Herzen liegt?
Auch wahnsinnig auf dem Herzen liegt mir eigentlich nichts. Ich wollte das Frauenrennen einfach noch mal kurz erwähnen, weil es ganz wichtig ist, dass es das Rennen gibt. La Course 2021, La Course bei le Tour de France. Du hast ja diese sechsmalige Bezwingung der Steinrampe der Mur de Bretagne angesprochen. Bei den Frauen sind das dann an diesem 27. Juni 130 Kilometer, die dort gefahren werden müssen, eben auf diesem Rundkurs und dann diese Steigung hoch, die ist ungefähr 2 Kilometer lang im Schnitt, 6,9% steil. Also das ist so die steile Wand, die man da hochfahren muss. Und ich glaube, das wird auch ein ziemlich tolles Ding, was wir dort erleben werden. Dann haben wir auch noch am 4. Juli wird es sein, l'Étape du Tour de France. Das ist auch wieder etwas ganz Besonderes. Da wird man 2021 über den Col du Turini fahren, Col d'Ais fahren zum Beispiel. Das ist genau die zweite Etappe der Tour de France 2020, die man also im nächsten Jahr so quasi auf den Spuren von Alaphilippe fahren kann. Dieses Jahr konnte das Ganze aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. Jetzt machen wir es aber im Jahr 2021 sicherlich auch für viele, die sowas mal erleben wollen. Einfach so ein Jedermann-Rennen auf den Spuren der Tour de France, auf den Spuren des dortigen Etappensiegers Alaphilippe, auch Marc Hirschi, muss man hier als zweite Nizza noch mal erwähnen, zu erleben. Also auch das ist was Besonderes. Und dann, Marc, wir können ja gerne noch mal so ein paar Zahlen den Windkante-Zuhörern um die Ohren hauen, was die Tour de France betrifft.
Mache er das bitte,
soll ich ganz alleine. Also was haben wir? Wir haben über die Distanz schon gesprochen, diese 3.383 Kilometer. Es gibt ein Preisgeld von insgesamt 2,3 Millionen Euro. Das heißt, der Sieger der Tour de France bekommt alleine 500.000 Euro. Dann haben wir das gelbe Trikot, das grüne Trikot, das Trikot des Bergbesten, das Nachwuchstrikot zum Beispiel. Unter 25 Jahre, da wollen wir jetzt die Sponsoren auch gar nicht erwähnen, kriegen wir sowieso nichts dafür. Ja, und was gibt sonst noch? Wir haben eben auch nicht irgendwie Italien, Deutschland, Belgien oder die Niederlande mit dabei. Wir haben Frankreich und Andorra, das sind die beiden Länder, die während der 108. Tour de France dann durchfahren werden. Wir haben 9 Regionen, 31 Departements in Frankreich, die wir erleben werden während dieser 3 Wochen. Wir haben 8 Flachetappen, 5 hügelige Etappen, 6 Bergetappen. Dann haben wir dazu diese 3 Bergankünfte. Auf dem Col du Portet, Luz Adiden und Tignes, das sind die 3 Dinge, genau, wir haben 2 Zeitfahren, die werden abgehalten, dann haben wir 2 Ruhetage, das ist so obligatorisch und es gibt einige neue Etappenstädte während dieser Rundfahrt und das vielleicht auch ganz wichtig ist, Marc, denn es gibt ja diese Bonifikationssprints, die gefahren werden, es sind insgesamt 6 Punkte, da werden dann 8, 5 und 2 Sekunden kurz vor dem Ziel vergeben. Das ist zum Beispiel, wenn wir bei der Mur de Bretagne weitermachen, während der 2. Etappe, bei der 1. Passage dieser Mur de Bretagne der Fall, also bei der 1. Zielpassage. Und dann geht das so weiter über den Mont Ventoux zum Beispiel, da gibt es auch diese Bonifikation. Und ich glaube und hoffe, dass durch diese Bonifikation das ganze Rennen vielleicht auch nochmal etwas animierter wird, interessanter wird. Und ansonsten haben wir die ganz normale Bonifikation von 10, 6 und 4 Sekunden eigentlich bei jeder normalen Etappe für die ersten 3 Fahrer mit Ausnahme der beiden Zeitfahren.
Dann, glaube ich, haben wir alles Relevante gesagt zur Tour de France und zu La Course, das Rennen der Damen, die sich dann ja im Jahr darauf auf ein Relive sozusagen oder Revival heißt, glaube ich, der Tour de France Femina.
Revival, da denke ich immer an die Beatles Revival Band.
Gut, machen wir es weniger kompliziert. Drauf, Neuauflage, Wiederbelebung.
Aber sag mal, wie findest du die Tour denn geil?
Der Frauen oder die,
ja,
die
Männer erstmal, zu den Frauen kommen wir gleich.
Ja, wie gesagt, unter mark@windkante.org können wir jetzt alle Radprofis schreiben, wie scheiße ich eigentlich bin, weil ich jetzt die ganze Zeit nur gemeckert habe und das selber nie abgefahren bin und sehr wahrscheinlich auch nicht werde und trotzdem nur gemeckert habe. Nee, ich sag mal, es ist jetzt keine Tour im Vergleich zu vielen anderen Jahren, die mich jetzt wahnsinnig vom Hocker geworfen hat. Das ist einfach so.
Okay, lass mal das mal so stehen. Aber du bist nächstes Jahr trotzdem dabei.
Ja, wenn ich darf, dann schon, ja, klar.
Mit Chef reden. Aber du wolltest jetzt noch über die Tour de France der Frauen sprechen?
Nee, ich wollte einfach nur gesagt haben, ich freue mich, dass es da auch Schritt für Schritt weitergeht. Gut, Elizabeth Banks, die hat dann zwar auch mal irgendwie beim Giro Rosa gesagt, ja, es ist ja toll, dass wir hier mit dem Fahrrad unterwegs sind, aber wenn uns keiner überträgt, macht das herzlich wenig Sinn. Und da habe ich so gedacht, ja, bei GCN machen wir es ja schon irgendwie. Ja, auch viele Dinge, die jetzt bei Eurosport nicht unbedingt laufen, aber bei GCN dann schon auch exklusiv gezeigt werden. Das sind dann eben auch Frauenrennen. Und sicherlich, jede Aufwertung, die da kommt, ist eine gute. Ich meine, vor vielen Jahren, da hat ja Christian Prudhomme noch gesagt, ja, Tour de France der Frauen, das wird es nicht nochmal in der Art und Weise. Wird es auch in der Art und Weise nicht geben, aber ich denke, es ist schon wieder ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, was da kommt, mit mehreren Etappen und nicht nur, ja, ihr dürft dann auch mal ein Tag da fahren.
Ne? Nee, das finde ich auch. Das ist schon der richtige Schritt. Es wird zum Beispiel dieses Jahr Spanien-Rundfahrt kurz vor dem Ende auch 3 Tage geben. Ceratizid bei La Vuelta, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Das war bisher nur ein Tag. Ich glaube, seit 2015 wird dieses Eintagesrennen ausgetragen und 2020 ist es zum ersten Mal ein 3-tägiges Rennen. Da haben wir 2 Etappen von A nach B. Dann gibt es dort noch einen Zeitfahren dazu. Am Freitag wird das sein. Also auch das ist was Besonderes. Da kann man sagen, da tut sich was in Sachen Frauenradsport. Die haben ja auch gelitten, weil so wenig Rennen ausgetragen worden sind. Und wenn die Tour de France der Frauen dann bald stattfinden wird, wenn auch über eine Woche, hey, das ist doch schon mal was. Und Eurosport, die GCN, wird diese Rennen dann sicherlich auch übertragen. Wir haben so viele Rennen im Programm, Bahnrennen, die noch geplant sind, auch die ganze Cross-Saison zum Teil. Die Rennen, die stattfinden, sollen dann übertragen werden. Also da haben wir schon eine ganze Menge. Und ich freue mich auf den Frauenradsport insbesondere, weil die Rennen, die wir dort in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren gesehen haben, ich fand die zum Teil so granatenmäßig gut, also wirklich auf einem sehr hohen sportlichen Level, was dort gezeigt wurde. Und warum sollte man das Ding da einfach außen vor lassen? Im Biathlon werden auch die Frauen Wettbewerbe übertragen und in anderen Sportarten. Warum nicht im Radsport?
Wobei ich finde, hier dürfen wir natürlich die Sportarten nie miteinander vergleichen irgendwie. Weil ich auch noch so gedacht habe, nach dem, was Lizzie Banks da so sagte, wo ich dachte, ja, aber guck mal, es gibt sogar noch mehr Radsport der Frauen als zum Beispiel Tischtennis im Fernsehen. Ja, und die sind damit natürlich auch nicht glücklich, aber es gibt Sportarten, die auch olympisch sind, denen es noch sendetechnisch ein bisschen schlechter geht.
Weißt du, was wir machen könnten? Das ist vielleicht auch mal der Hinweis an unsere Hörer, die können sich gerne mal melden auf unsere E-Mail-Adresse. Mal eine kleine Umfrage starten bei den aktiven Radsportlerinnen, vielleicht auch bei weniger aktiven.
Ja, gerne. Mir fällt gerade in dem Zusammenhang noch was anderes ein. Ich habe ja an so einer Podiumsdiskussion, so einer virtuellen im Frühjahr teilgenommen. Und ja, da ging es auch eben um Radsport der Damen oder fahrradfahrende Frauen im Allgemeinen, also nicht immer zwangsweise, was mit dem Sport jetzt zu tun hat. Und da ist mir so eine Geschichte eingefallen, die unser Kollege Jörg Ludewig mir mal erzählt hat, eben auch noch zu den Zeiten, als das Kind Alpecin Phoenix hieß, sondern Katjuscha Alpecin und Marcel Kittel da noch in dem Trikot gefahren ist. Und ich dann gefragt habe, Mensch, ihr habt ja auch Liv Plantur irgendwie. Wieso gibt es denn keine Trikots von denen? Hätte ich gerne eins. Da hat er mich ganz erstaunt angeguckt und hat gesagt, du, weil wir die gar nicht herstellen, weil die gar nicht gefragt sind. Die Damen, selbst die Damen sagen, ich fahre lieber im Trikot von Marcel Kittel durch die Gegend. wo ich gedacht habe, ja, und wenn selbst schon die Frauen so drauf sind, dann ist vielleicht auch bei einigen Frauenmannschaften vielleicht mal die Frage, wie bewerben wir uns selbst in den Medien zum Beispiel? Nur mal so ein Gedankenanstoß.
Ja, Marcel Kittel ist auch ein schicker Mann, ne?
Das ist richtig. Das darf man aber nicht sagen, dann bist du gleich Sexist. Ne? Ich habe das mal einmal mit Enric Mas gemacht, wo ich gesagt habe, Mensch, Jean-Claude, guck dir mal den Enric Mas an. Ein spitzenmäßig sympathischer, gut aussehender junger Mann.
Ja, ja.
Da hagelte es aber.
Ach Quatsch, ja, ehrlich?
Ich denn sowas sagen könnte.
Nein.
Ja, ist so. Schon, aber schon. Andere Baustelle.
Genau, andere Baustelle. Lass mal das mal so stehen.
Gut, wir haben noch zwei andere Themen hier in der Windkante im Angebot. Machen wir damit mal weiter. Tamara de Graaf, 20 Jahre alt, aus Apeldoorn in den Niederlanden. Sie ist selbst Radsportlerin, arbeitet mit ihrem kleinen Unternehmen Tamara de Graaf Movie in der Radsportszene, dreht Dokumentationen und Imagefilme. Tamara, wie hat das Ganze denn eigentlich begonnen?
I started making videos just for fun. I always had on my bike a GoPro during training or during races to record what was happening. And at that moment, I did a study as media designer, and I didn't like it that much anymore. So I thought maybe I could make seriously videos in cycling. So during my exam year, I switched from media designer to a film study, and I had to do immediately my exam. But I passed my exam, and when I finished school, I started my own company, and that is now 1 year ago. So that's how Tamara de Graaf Movie started.
Tamara hatte mit dem Videomachen eigentlich nur Spaß begonnen. Sie habe während ihres Trainings oder der Rennen immer eine GoPro am Fahrrad gehabt, um aufzuzeichnen, was so passierte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie ein Studium als Mediendesignerin gehabt. Das mochte sie dann auf Dauer aber nicht so sehr und so begann sie mit den Videos im Radsport. Während ihres Examensjahr wechselte sie vom Mediendesign zu einem Filmstudium. Sie machte dann ihr Examen und danach gründete sie ihre eigene Firma. Das sei nun ein Jahr her und so begann das Ganze alles. Ja, du arbeitest auch mit Mannschaften zusammen. Wie sieht das derzeit aus?
At this moment I'm the videographer of Bike 8 and I end up there by Lucas Carstensen. I know him from the races we did together in Europe and we became really good friends and he also know I was making videos, so that's really nice.
Im Moment sei sie Videografin beim Team Bike 8, denn sie sei über Lucas Carstensen zum Team gelangt. Die beiden kannten sich von verschiedenen Rennen in Europa, man habe sich gut befreundet und Lucas wusste, dass sie Videografin ist. Und mit Tamaras Arbeit ist man beim Team Bike 8 auch sehr glücklich. Lukas Carstensen.
Die Tamara kenne ich jetzt eigentlich schon ein bisschen länger. Und am Anfang des Jahres haben wir dann als Team jemanden gesucht, der so ein bisschen Medienarbeit übernimmt. Und habe ich ihr das mal vorgeschlagen. Und das hat sich dann ziemlich schnell ergeben. Dann kam sie direkt bei uns mit in der Türkei. Hat sie eigentlich immer gemacht. Hat immer schöne Fotos, schöne Videos hauptsächlich gemacht. Und hat sich auch gut integriert und so weiter. Dann gut, war erstmal ein halbes Jahr lang nichts. Und im Sommer kamen sie dann wieder bei den ganzen Rennen mit und das hat eigentlich auch immer toll funktioniert, war dann Teil des Teams und immer geht nicht, aber ich denke mal, dass sie auch in Zukunft häufiger mit uns mitkommen wird.
Einfach filmen? Nein, ganz so einfach ist das nicht.
And all the videos I made are focused on cycling and I think my movies are special because I have my own experience in cycling. For example, before I race, I know when I had to leave the guys alone to concentrate or when I need to be there for them to help them. And during the race I know where I need to go on the parkour to get the best spots. And I really know how to treat the guys after the race because I know how they feel. If they're happy, they had a good race or they feel fucked up. And I know how to respond on them because of my own experience.
Die Videos drehen sich rund um den Radsport. Die Filme seien etwas Besonderes, denn Tamara könne ihre eigenen Erfahrungen aus dem Radsport mit einbringen. Bei einem Rennen wisse sie zum Beispiel, wann sie die Fahrer allein lassen müsse, wenn diese sich auf ihr Rennen konzentrierten, oder wann sie da sein müsse, um den Jungs zu helfen. Und während der Rennen wisse sie, wo sie an der Strecke sein müsse, um die besten Plätze zu haben. Sie wisse auch, wie sie mit den Fahrern nach dem Rennen umgehen müsse, wenn sie zum Beispiel glücklich oder unzufrieden mit einem Rennen seien. Sie wisse aus eigener Erfahrung heraus ganz genau, worauf sie zu achten habe und wie sie zu reagieren habe. Und ist es dann schon auch immer etwas mehr als nur einen Film zu machen, wie eine Mannschaft bei ihren Rennen ihre Runden dreht?
I like it the most to work with guys who really have a story. And that's why I like to work with the guys for Bike 8. Because they are not just a cycling team that travels around the world to an every stage, but they really have a story and they travel around the world to tell the story about Bike 8. And I think that's really cool. Like one of the things is that they support African cyclists. There are so many Africans with a great talent, but don't have the opportunity and the money to become a cyclist. And they give Africans this chance. They build a school in Rwanda in Africa. And there are so many other things that they do. And that's why I like to work with them, because they have a real story.
Tamara mag es, wenn sie mit Jungs zusammenarbeiten kann, die eine Geschichte erzählten. Deswegen arbeite sie auch gerne mit den Jungs vom Bike Aid. Sie reisten nicht nur einfach als Radsportmannschaft rund um die Welt, sie hätten eine Geschichte und reisten um die Welt, um eben diese Geschichte vom Bike Aid zu erzählen. Eins der Dinge sei, dass sie afrikanische Radsportler unterstützten, die zwar Talent hätten, aber nicht unbedingt die finanziellen Möglichkeiten, um Profi-Radsportler zu werden. Man gebe Afrikanern eine Chance. Man habe eine Schule in Ruanda gegründet und es gäbe so viele andere Dinge, die sie täten. Deswegen mag es Tamara, mit Bike Aid zusammenzuarbeiten, denn hier würde eine Geschichte erzählt.
I never had problems with being a woman in a male cycling world. I work with different cycling teams like Bike Aid and Beat Cycling, but I never had problems with that. And I hope in the future that there will be more females in the cycling world. And not only as a soigneur or as a jury, but also that there will be female sport directors and mechanics in a male World Tour team. I think that will be really cool.
Sie selbst habe nie Probleme damit gehabt, in einer männlichen Radsportwelt zu sein. Sie habe mit verschiedenen Mannschaften zusammengearbeitet, wie Bike Aid oder Beat, und es habe keine Probleme gegeben. Sie hoffe aber, dass es in Zukunft mehr Frauen in der Radsportwelt geben wird, und zwar nicht nur als Soigneur oder Mitglied der Jury. Sie hoffe, dass es mehr Frauen als Sportdirektoren oder Mechaniker bei professionellen Männerteams gibt. Tja, und jetzt bleibt ja nur noch die Frage nach der Zukunft.
In the future I want to get a step higher in the cycling world. For now I really like to make movies and I'm really happy that my company gets so big in just one year. But for the future I want to get a step higher in the cycling world and not only making videos.
In der Zukunft möchte sie gerne einen Schritt in der Radsportwelt nach vorne machen. Im Moment möchte sie gerne Filme machen und sie sei auch sehr glücklich, dass sie mit ihrem Unternehmen in nur einem Jahr so gut ankäme. In der Zukunft soll das Ganze aber auf eine höhere Ebene gehoben werden und das nicht nur beim Filmemachen. Das Radsportjahr auf der Straße geht zu Ende. Es war ein seltsames Jahr mit einem langen Lockdown vom Frühjahr bis in den Hochsommer hinein. So richtig losgegangen war es erst wieder im August und dann wurden in den Radsportkalender viele Rennen hineingepresst, so viel wie nur ging. In diesem Jahr war die Tour de France die erste Grand Tour des Jahres. Viele befürchteten, man würde es bis Paris erst gar nicht schaffen. Das ist dann aber doch passiert mit einem dramatischen Finale zwischen Tadej Pogacar und Primoz Roglic. Beim Team Lotto-Soudal, da hatte man sich von vornherein ganz andere Ziele gesetzt. Roger Kluge, wie blickst du denn auf die Tour de France zurück?
Es war definitiv wieder eine besondere Tour. Ich war bestimmt nicht der Schlechteste, wenn auch der Langsamste. Aber ja, das hatte seine Gründe. Mittlerweile weiß ja jeder, wie, warum, weshalb ich die Zeit verloren habe. Hauptaufgabe war halt irgendwie, ja, Etappen zu gewinnen und im besten Fall die letzte zu gewinnen. Das heißt, Caleb nach Paris zu bringen. Da mussten wir halt ein paar Mal etwas früher reisen lassen. Und dementsprechend kamen da ein paar mehr Rückstände zustande. Aber nein, wir sind trotzdem ja, zufrieden mit der Tour, die zwei Etappen siegen. Haben zwar letzten Tag nicht mehr gewonnen, aber es war wieder eine erfolgreiche Tour und ja, eine besondere auf alle Fälle. Einmal aufgrund der speziellen Situation natürlich, aber auch des vielen Hinterherfahrens. Ja, so viel bin ich glaube ich noch nie hinterhergefahren. War wahrscheinlich, wie manche andere gesagt haben, eventuell mehr im Wind als manche andere, die vorne rausgefahren sind. Aber ja, zufrieden, Ende gut, alles gut. Nächstes Jahr auch ein neues.
Du hattest Caleb Ewan angesprochen. Welches Verhältnis hast du denn zu ihm?
Ja, wir haben schon privaten Kontakt, also Caleb und ich. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns jeden Tag schreiben oder anrufen. Er ist da, glaube ich, auch gar nicht so hinterher. Also wenn ich mal eine Woche oder einen Monat vielleicht nicht geschrieben habe, dann kann auch sein, dass er die Nachricht einfach überliest, weil er wahrscheinlich zu viel ungelesene Nachrichten auf dem Handy hat. Aber nein, sonst, klar, wenn es nötig ist, dann, wenn es eine Frage gibt, wie auch immer, dann schreibt man schon noch. Aber wie gesagt, jetzt nicht täglich, auch nicht wöchentlich. Einmal im Monat kommt er vielleicht eher hin. Andernfalls sehen wir uns ja auch bei den Rennen. Jetzt war es ein bisschen dünner die Saison, aber ich sehe ihn jetzt morgen wieder zum Beispiel. Also ich brauche jetzt nicht heute schreiben oder fragen, ja, was er trainiert hat. Er hat wahrscheinlich eine Kaffeefahrt gemacht und bereitet sich mental auf sein letztes Rennfahrer am Mittwoch bei der Panne.
Und dann kamen die ganzen belgischen Klassiker. Dein Wiedereinstieg war nach der Tour Gent-Wevelgem. Das war dann zugleich auch ein richtig hammerhartes Rennen.
Gent-Wevelgem war in der Tat sehr hart. Wie so oft ist das Rennen unvorhersehbar. Und auch dieses Jahr ging es wieder, ja, nicht eher los als sonst, aber es war doch schon zwecks des Windes eher Radrennen. Also nach 80, 90 Kilometer wurde schon hektisch nervös, Positionskämpfe, Stürze. Und von da an war es eigentlich nie wieder langsam aufgrund des Rückenwinds oder Rückenkante. Und als Renneinstieg hätte ich mir sicherlich, also nach 3 Wochen nach der Tour, gerne ein anderes gewünscht. War halt nicht. Und hatte da eine gute Stunde, sag ich mal. Da habe ich John versucht zu beschützen oder halt nach vorne zu bringen im Wind. Ja, nachdem dann aber die erste Camel-Überfahrt schon die Entscheidung fast hervorgebracht hat von dem ganzen Rennen oder das Rennen auf den Kopf gestellt hat, habe ich mich relativ schnell hinten wiedergefunden in abgehängten Gruppen. Und aufgrund dessen bin ich dann vor dem zweiten Mal Camelberg schon rechts abgebogen Richtung Seelinie.
Jetzt steht der Winter an, aber genauso wie die Straßenradsaison wird wohl auch diese Zeit komplett anders aussehen als sonst.
Auch der Winter könnte ein ganz besonderer werden. Sehr wahrscheinlich oder sehr, ja, die Chancen stehen sehr groß, dass ich seit, ich weiß es nicht wie viele Jahren, wahrscheinlich seitdem ich mit dem Fahrradfahren angefangen habe, also mit dem Leistungssport, wahrscheinlich ist es der erste Winter ohne sämtliche Bahnrennen für mich. Das ist natürlich sehr, ja, sehr schade, es wird mir schon ein bisschen fehlen. Vielleicht gibt es wenigstens noch die Winterbahnrennen in der Oderlandhalle. Da würde ich mich freuen, wenn das Dahnradke irgendwie, ja, organisieren darf oder wenn diese Rennen stattfinden, weil dann werde ich schon gucken, ob ich da das ein oder andere Wochenende mal einbauen kann. Dann staubt das Bahnrad einfach zu sehr ein. Neben denen wird es nichts anderes geben, also keine Weltcups, keine 6-Tage-Rennen. Ja, aber gut, die Saison geht länger, es verschiebt sich einfach alles ein bisschen. Saisonpause, Wiederaufbau, dann ist es halt mal so. Es ist ein besonderes Jahr. Wir nehmen es, wie es kommt und hoffen, dass aber dann nächstes Jahr alles wieder zumindest im alten Rhythmus stattfinden wird.
Roger Kluge vom Team Lotto Soudal. Ja, und für Nils Polit geht dieses Jahr mit einem Wechsel einher. Er wird ab der kommenden Saison das Trikot von Israels Startup Nation gegen das von Bora Hansgrohe tauschen. Und auch hier die Frage, wie er aus der Tour de France herausgekommen war.
Ja, eigentlich bin ich ganz gut aus der Tour rausgekommen. Klar, die Strecke der Tour war dies Jahr extrem hart. Sehr, sehr viele Höhenmeter haben wir absolviert. Und ist aber gut, eine Tour de France auf jeden Fall in den Beinen zu haben. Ich habe mich dann entschieden, die Pingpong-Tour zu fahren. Wollte dort eigentlich mehr auf Klassement fahren, aber ja, dort kam dann leider auch ein Sturz am ersten Tag dazwischen und auch die Absage halt der Rennen in Belgien, der 2 Etappen, einmal das Zeitfahren und einmal die Etappe in, ja, rund um Maastricht, was man mir natürlich jetzt nicht so in die Karten gespielt hat, aber gut, so ist das halt in den Zeiten von Corona.
Das war die 51. Ausgabe der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alle Themen zum Nachhören auch auf unserer Webseite windkante.org. Dort könnt ihr mit uns auch in Kontakt treten. Bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut und Glück auf.
Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.